Willkommen zu Creative Minds, präsentiert von Sleek hier auf Sunshine Live. Heute habe ich einen Gast, der seit über 3 Jahrzehnten zwischen 2 Welten pendelt, Deutschland und Hollywood, und in beiden zu Hause ist, ohne sich je ganz anzupassen. Er stand an der Seite von Peter Jackson, Roman Polanski und in den großen Marvel-Produktionen, hat aber genauso oft das gemacht, was er wollte, stattdessen, was erwartet wurde. Bekannt geworden mit Stalingrad ist er seitdem zwischen King Kong, The Pianist und unzähligen Rollen unterwegs, die ihn als einen der gefragtesten deutschen Schauspieler im internationalen Kino etabliert haben. Abseits der Kamera ist er selbst zum Beobachter geworden, mit der eigenen Kamera in der Hand als Fotograf. Heute bei mir Thomas Kretschmann. Thomas, wenn du heute zum ersten Mal vor eine Kamera treten würdest, ohne dass jemand wüsste, wer du bist, würdest du den Beruf nochmal wählen?
Filmkamera oder Fotokamera?
Filmkamera.
Ja, würde ich wieder machen.
Was ist denn so schön an dem Beruf?
Naja, also erstmal habe ich ihn nicht gewählt, sondern ich bin da so reingestolpert. Ich komme ja aus der DDR. War Leistungssportler im Kader da, im Schwimmen, hab dann mit Schuljahrsverlängerung und unzähligen Kilometern im Becken viel später mein Abitur abgeschlossen, musste irgendwas studieren, wollte eigentlich, mich hat Architektur immer interessiert. Und dann wurde ich gefragt von Freunden, was willst du denn hier bauen? Bist du blöd? Was willst du denn hier bauen? Und dann bin ich Schauspieler geworden. Und das hat mich dann verfolgt. Also zum Anfang war es interessant und einfach und hat sich so ergeben. Und später, dann wollte ich das auch gut machen. Und dann habe ich mich auch identifiziert damit. Und heute stehe ich genauso gerne am Filmset wie im Urlaub am Strand oder so. Ne? Also ich habe gefühlt noch nie gearbeitet.
Das ist herrlich. Du bist, sagtest, im Osten von Deutschland aufgewachsen und kurz vor dem Mauerfall in den Westen, gegangen.
Nicht so kurz, also 83.
83?
Ja, ja.
Ah, das war...
das war länger, also das sprengt jetzt den Zeitrahmen hier. Ja. Aber ich bin nach Ungarn gefahren, bin über die Grenze gerannt, nach Jugoslawien damals, Österreich, und war dann... Und bin dann in Gießen gelandet und dann in Marienfelde in Berlin im Auffanglager und so ging das los.
Aber was hat dich damals getrieben, wirklich getrieben? Die Schauspielerei, die man ja in der DDR auch gut machen konnte, oder wolltest du einfach raus?
Ja, ich wollte raus, also gar nicht. Hat nichts mit Schauspielerei zu tun. Ich wollte auch nicht wohin, sondern ich wollte wo weg. Mhm. Und das ist ein Riesenunterschied. Ne? Das sind ja viel auch gescheitert. Also es gibt ja unzählige Geschichten von Leuten, die das gemacht haben, die das auch geschafft haben oder die ausgereist sind oder gelassen wurden. Und die sind, der größte Teil von denen war dann nicht wirklich glücklich. Ich schon, weil ich habe nichts erwartet. Ne? Ich wollte nur weg. Ich habe auf Selbstbestimmung bestanden.
War das Freiheit der große Treiber für dich?
Nur der Treiber war Selbstbestimmung, dass ich entscheide über mein Leben. Ne? Leben ist kurz genug.
Ja.
Ich glaube an keinen Gott, sondern irgendwann ist es vorbei. Und der Sinn des Lebens, glaube ich, ist die Balance, was zu gestalten, was zu schaffen, was zu bauen, was zu erfinden, was zu sich auch dabei zu quälen. Und die Balance muss aber dann auch die Waage halten mit der Beglückung für einen selbst, die man damit sich schafft. Ne? Also wenn du jetzt ein Marathonläufer bist. Und das ist ja Quälerei, nur Quälerei. Ne? So, aber die machen das ja aus irgendeinem Grund. Also es gibt ja, es muss ja danach oder währenddessen muss es ja auch eine Erfüllung geben. Ne? Mhm. Und so sehe ich das ein bisschen.
Mhm. Also ich bin letztes Jahr den Marathon gelaufen, das war für mich keine Erfüllung, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das auch das Meine Freundin Mal. Läuft Marathon jetzt. Ich würde ja lieber 10 Kilometer schwimmen als laufen.
Ja, das kann ich überhaupt nicht. Das Laufen geht noch wesentlich besser. Aber das war keine Erfüllung. Aber es musste mal gemacht werden und ist abgehakt. Stalingrad war 1993 so dein erster internationaler Durchbruch. Aber auch ein Film, der dich sofort auf bestimmte Rollen festgelegt hat. War das damals bewusst oder war das einfach eine Chance, die du wahrgenommen hast?
Da war gar nichts bewusst. Ich war... Ich habe mich ja reingelogen in den Beruf. Also ich habe, nachdem ich geflüchtet bin, habe ich dann in West-Berlin musste ich ja erstmal arbeiten und mir ein Netz aufbauen, so ein Security-Net. Ich hatte ja nichts, niemanden, keiner und so. Und dann habe ich ein paar Jahre in Bars gearbeitet und so. Und dann habe ich wieder Schauspieler, dann bin ich zur Schauspielschule gegangen, ganz schnell. Und da nach 3 Monaten auch ganz schnell wieder weg gewesen, weil es so, das war wie so eine Psychotherapie, das fand ich unglaublich. Und dann bin ich am Schillertheater gelandet und dann hatte ich das erste Mal stand ich dann auf der Bühne bei der Thalbach, bei ihrer ersten Inszenierung und die hat sofort gerochen, dass ich überhaupt nichts kann. Und später jetzt habe ich erfahren, die haben mich immer den Flüsterer genannt, weil ich so schüchtern war und mich nicht getraut habe, irgendwas zu machen oder zu sagen. Und dann irgendwann kam Stalingrad um die Ecke, weil die nach jungen Schauspielern gesucht haben, die dafür gepasst haben. Und das ist mir passiert. Und das war auch geil, der Filzmeier, das war ja ein Kameramann auch, der war mega. Und ich hatte keine Ahnung, er war eigentlich kein Regisseur und da gab es dann so Szenen, wo ich gesagt habe, so, Sepp, was mache ich denn jetzt hier? Und er sagte, ja, mach's halt irgendwas und wenn es nicht gut ist, dann schwenke ich woanders hin. So habe ich quasi meinen Beruf gelernt. Und danach lief das halt so immer und ich habe mich eigentlich immer nur gefragt, wann mal jemand entdeckt, dass ich ein Hochstapler bin, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich da mache. Und mit Polanski dann erst hat sich für mich, habe ich so ein Selbstverständnis oder so ein Selbstvertrauen bekommen durch Polanski, dass ich seitdem an ein Filmset gehe und so denke, was kann ich jetzt hier machen, anstatt gucken die jetzt alle und was ich jetzt falsch mache oder was oder kann ich das oder schaffe ich das oder so, sondern ich gehe da nur noch hin und es ist über die Frage stellt sich mir gar nicht mehr, die Frage stellt sich mir nur noch, ob ich jetzt das so mache oder so oder was ich jetzt anbiete.
Mhm.
Und seitdem ist es richtig interessant und spannend und seitdem bin ich, glaube ich, auch ein guter Schauspieler.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Hast du dir das alles selber beigebracht? Hast du
da gibt es ja nichts beizubringen. Also spiel doch mal mit einem Kind oder mit einem Hund.
Mhm.
Die sind immer besser.
Mhm.
Also ich finde, es geht nur um, und das nebenbei immer, auch bei, wenn ich fotografiere, es geht um Ehrlichkeit, es geht um die Wahrheit. Ich werde wahnsinnig, wenn mir jemand versucht, was zu verkaufen. Und das sehe ich sofort.
Mhm.
Und das merke ich auch bei mir sofort. Also wenn ich einen Film sehe, wo Schauspieler mir was verkaufen wollen, dann ist der Film durch bei mir. Sehe ich sofort. Wenn ich selber spiele und da so merke, ich versuche jetzt was zu machen, was nicht ehrlich ist, dann versuche ich mich sofort zu revidieren und rede auch mit dem Regisseur. Ich glaube, darum geht's nur. Auch bei meinen Fotos geht's nur darum, dass so, es geht um Geschichten und um Realität oder um Wahrheit oder das hört sich alles so groß an, aber so dieses Gefake und dieses Rumgemache und dieses Nicht-Ehrliche quasi, das funktioniert nicht. Und wenn du das nicht machst, also wenn du ehrlich bist, glaube ich, funktioniert auch alles.
Also authentisch einfach.
Ja, aber es geht, eigentlich geht es mir nur um die Wurst. Also, dass das wirklich stimmt.
Mhm.
Dass da keiner versucht, so, dass das keine oberflächliche, kein Rumgemache ist. Ne?
Mhm. Also braucht man gar nicht diese Schauspielerausbildung?
Weiß ich nicht. Also man braucht wahrscheinlich eine gewisse Technik.
Mhm.
Aber Ich bin sowieso jemand, der Learning by Doing, der sich sowas abguckt. Ne? Guck mal, wir sitzen hier, weil wir auch miteinander was machen wollen mit Fotografie. Weil wir, also ich habe schon Ausstellungen gehabt, ich fotografiere an jedem Filmset. Ich bin auch Fotograf jetzt sozusagen. Und das habe ich auch nicht gelernt. Und um ehrlich zu sein, interessiert mich auch nur die Geschichte. Also jedes Foto, finde ich, von meinen Fotos hat eine Geschichte. Also für mich zumindest und auch, ich sehe das ja auch bei denen, die sich die Fotos angucken. Also mir geht es nicht um jetzt die technische Qualität des Fotos. Da ist nichts ausgeleuchtet oder so. Das sind trotzdem gute Fotos nebenbei. Aber mir geht es um die Story, um das, was ich erzählen möchte. Und es muss interessant sein, es muss sexy sein. Ich finde, alles muss immer auch sexy sein. Und damit meine ich jetzt nicht nackt, sondern ich meine, sexy muss... Ein Essen kann auch sexy sein oder ein guter Wein oder weißt du?
Naja, genau.
Also, und die Geschichte und dass es irgendwie sexy ist, das ist alles, was mich interessiert. Ist ganz einfach, wenn ich einen Film anschaue und ich schaue nur Filme, ich liebe Filme, da interessiert mich eigentlich nur drei Sachen. Ich will eine interessante Geschichte, ich möchte unterhalten werden und ich möchte emotional berührt werden, also lachen, weinen, aber ich möchte emotional...
Angst haben
vielleicht. Ich möchte emotional berührt werden. Und das ist alles, worum es geht. Und ich weiß nicht, ob man das lernen kann. Man kann vielleicht irgendwelche Taktiken lernen, wie Nagelsmann. Aber spielen die dann auch gut?
Du hast ja...
Guck mal, wie geil, oder?
Ja, ist schön. Wir nehmen auf an einem Tag, wo Nagelsmann entlassen worden ist als Bundestrainer.
Wo er den Job hingelegt hat.
Ja, genau.
Nachdem er uns so lange gequält hat mit seinem Blödsinn.
Die Segel gestrichen, freiwillig. Du hast King Kong, The Avengers, The Pianist, riesige Studioproduktion. Welche dieser Filme hat sich für dich am meisten künstlerisch erfüllend angefühlt?
Der Pianist ist, was bleibt. Ne? Polanski selber findet ihn seinen besten Film.
Wirklich?
Ja. Er hat mich auch so privat zum Ritter geschlagen für sich selbst. Ne? Also, und das für mich natürlich. Ich weiß, dass ich da einen guten Job gemacht habe. Und das ist ein Film erstmal mit einer Relevanz als Geschichte und als Statement und das ist ein Film, der bleibt. Und das ist mein wichtigster Film. Auch da habe ich Glück, dass ich da dabei war. Dann Filme, die Spaß machen, sind halt King Kong oder Wanted. Und dann die Filme, die Spaß machen zu drehen. Das sind dann die kleinen Filme, wo du in, weiß ich nicht, 25 Tagen alles reinquetscht, was geht. Und da musst du als Schauspieler funktionieren. Da hast du aber als Schauspieler auch eine Freiheit, weil du als Schauspieler übernimmst, was die Technik nicht leisten kann, weil die Zeit dafür nicht da ist und das Geld. Es liegt am Schauspiel, das ist ein bisschen wie Theater dann schon fast. Ne? Du musst halt, das wird viel über dich erzählt, anstatt über Schnitt und große Bilder und teure Bauten und Action und so. Und das sind die Filme, die mehr Spaß machen zu drehen. Ne? Zum Beispiel den größten Spaß hatte ich, es gab mal einen Film, der hieß Grim Love. In Deutschland hieß er Rotenburg. Da habe ich einen Kannibalen gespielt. Das war gleich, glaube ich, der zweite verbotene Film in der deutschen Filmgeschichte. Ich hatte noch nie so einen Spaß am Set wie bei diesem Film. Weil erstens war es so absurd, zweitens konnte man sich wirklich austoben. Solche Filme halt, ne? So kleine. Jetzt habe ich gerade einen Film, der kommt dieses Jahr raus, irgendwann. Ja, nicht irgendwann, sondern in Montreal. Zum Filmfest im Oktober. Der heißt Los Vampiros. So, und da spiele ich den Bela Lugosi. Und das ist eine Geschichte über die in den 30ern, das war dann so der Switch von den Stummfilmen zu den Talking Pictures. Ne?
Das hat sich ganz viel geändert.
Ne? Ja, und da sind die sofort drauf gekommen, dass sie die Hälfte der Weltaudience verlieren, weil natürlich nicht alle Englisch sprechen. Und dann haben sie beschlossen, jetzt mal alles doppelt zu drehen. Das heißt, tagsüber haben sie mit den Hollywood-Stars das auf Englisch gedreht. Und dann um 6 Uhr abends ist dann die spanische Crew mit den spanischen Schauspielern eingefallen und haben am gleichen Set die gleichen Szenen gespielt. Und so ging das den ganzen Film. Und einer der ersten und berühmtesten davon ist Dracula mit dem Bela Lugosi, der Originale. Den gibt es zweimal, den gibt es auf Spanisch und auf Englisch. Und das ist die Geschichte davon mit Twists and Turns und so. Und da habe ich den Bela Lugosi gespielt. Und das haben wir in 19 Tagen gedreht für 900.000. Und das war ein Riesenspaß, auch anstrengend. Mhm. Aber das sind dann so Filme, wo du als Schauspieler dich quälst und wie so eine Hafennutte da arbeitest. Aber das sind die, wo du dann auch mit so einer Erfüllung rausgehst. Und das ist genau die Balance, von der ich zum Anfang geredet habe.
Mhm. Sag mal, gab es eine Rolle, die du abgelehnt hast und die später ein Erfolg für jemand anderes wurde? Wo du sagst, Mensch, das will ich jetzt nicht machen, aber...
Nee, ich spiele eigentlich alles. Mhm.
Du bist ja einer der ganz wenigen Deutschen, die in Hollywood Erfolg haben. Mit einer Hand kann man das abzählen so ein bisschen. Was war der Moment, in dem du gemerkt hast, Hollywood behandelt mich anders, weil ich Deutscher bin? Also im positiven wie auch im negativen Sinne.
Nee, also Hollywood hat mich nie anders behandelt. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ist, mein erster Film war U571. Jonathan Mostert hat Regie gemacht, Matthew McConaughey, Harvey Keitel, John Bon Jovi. Der immer gesagt hat, mein Acting-Coach hat gesagt so und so. Und wir haben immer gesagt, dead or alive. Und das war mein erster. Und da habe ich den Captain gespielt von dem deutschen U-Boot. Und an meinem ersten Drehtag, da haben wir die Anfangsszene gedreht, da bin ich dann und ich hatte solche Angst, weil das war mein erster Film. Und ich habe da sitzt du dann auf einmal am Drehbuch lesen mit Harvey Keitel und Matthew McConaughey und diesen ganzen, ne, das sind noch so ein paar andere. Und nach meinem ersten Tag bin ich da rausgegangen, da kommt der Matthew McConaughey zu mir und sagt, ich habe den ganzen Tag am Monitor gesessen und mir das angeguckt. You laid the bar high, my friend. Sowas kenne ich aus Deutschland nicht. Mm. Weißt du? Mm. Also in Deutschland kommt höchstens mal jemand zu dir und sagt, ah, das war richtig gut, das fand ich geil, was du da gemacht hast. Und dann kommt gleich da hinterher geschoben, das meine ich im Ernst, das meine ich ehrlich. Und dann denke ich mir so, ey, du Sack, dann kannst du das alles, was du kannst du vergessen, ne? Du brauchst mir gar nicht erst sagen, wenn du hinterher schieben musst, das meine ich ehrlich, warum rede ich denn sonst mit dir? Diese Art und Weise zu arbeiten ist mir als erstes aufgefallen. Als Deutscher ist mir dann als zweites aufgefallen, dass so im Rückblick, dass alle, die gut für mich waren, die mich irgendwo hingeschoben haben, weil sie dachten, weil sie fanden, ich gehöre dahin und so, das waren alles Juden. Ich glaube, es hat was damit zu tun. Ich bin ein bisschen anders. Ich bin ja ein Nischenschauspieler. Ich werde ja nie so der Amerikaner Next Door sein bei denen. Aber ich spüre diese Achtung. Guillermo del Toro, mit dem habe ich Blade 2 gemacht. Da gab es überhaupt gar keine Frage, ob ich jetzt Deutscher bin oder nicht. Der wollte was anderes. Also mir fällt auf, dass so die ich schätze, die kommen immer zu mir und das funktioniert dann auch. Und der Erfolgsbrei, der schwappt so ein bisschen an mir vorbei. Und eigentlich ist das ein Kompliment, das ich mir jetzt selber geben darf, oder finde ich jedenfalls so. Also ich werde nie jetzt so ein Superstar sein oder so. Und das will ich eigentlich auch nicht. Ich bin sehr zufrieden, so wie es läuft und wie es ist.
Wie kommt man denn eigentlich als Deutscher nach Hollywood? Hast du gesagt, ich will da jetzt drehen?
So ja,
wie
man steigt in den Flieger, dann landet man da und dann ist man dort. Ich bin ja nur hingegangen, weil ich mal gucken wollte. Ich habe zwei Jahre in Frankreich gelebt. Das war direkt nach Stalingrad, kam Patrice Giraud. Theaterregisseur, einer der größten, ist leider tot jetzt, ist dann auch ein Freund gewesen, Freunde geworden. Der hat Lorraine Margot gemacht, Bartholomäus Nacht hieß der hier. Und dann habe ich so ein paar Filme da gemacht und das war dann so ein Pattern bei mir. Dann war ich dann so fast 2 Jahre in Frankreich, habe noch ein paar Filme gemacht. Dann habe ich einen Film in Italien gedreht, so 95 ungefähr. Und als ich den gedreht habe, der hieß Marciando nel Buio, als ich den gedreht habe, kam gleich der nächste, Dario Argento, und dann noch einer und dann noch einer, dann war ich auch da 2 Jahre. Und in Frankreich, sowohl als auch in Italien, sind sie dann immer gekommen und haben gesagt, du Thomas, wenn du jetzt perfekt Französisch oder perfekt Italienisch, oder, dann wärst du ja ein Megastar. Und da habe ich gesagt, naja, aber guck mal, eure ganzen Megastars, die wollen alle nach L.A. Kann ich ja auch direkt hingehen. Mhm. Ne? Und dann habe ich, ich wollte nur mal gucken. Ne? Und ich habe aber, warum es auch für mich funktioniert, ist, ich gehe ja nicht dahin und das ist dann die einzige Maßnahme, die jetzt in Frage kommt. Und wenn das nicht funktioniert, dann weine ich. Sondern ich bin hingegangen, habe gedacht, ich guck mal. Und wenn es gut läuft, dann bleibe ich. Und wenn es nicht gut läuft, dann gehe ich woanders hin und guck da mal. Mhm. Ne? Und ich bin immer noch da. Weiß jetzt nicht, ob das so gut oder so schlecht ist, aber es funktioniert jedenfalls. Und dann das Wetter. Ja, das also alle fragen immer, wann bist du? Mhm. Ich sage, dann guck mal aus dem Fenster. Mhm.
Thomas, was können deutsche Produktionen von Hollywood lernen? Und was sollten sie lieber sich nicht abschauen?
Oh Gott, da bin ich der falsche Ansprechpartner. Es gibt ja solche und solche. Mhm. Die guten deutschen Produktionen sind gut und mhm. die schlechten sind schlecht und die guten amerikanischen sind gut und die schlechten schlecht. Ich weiß es nicht. Mhm. Also Fakt ist, dass mehr Geld da ist, obwohl sich ja auch schon wieder alles verschiebt. Ne? Mhm. Die Filme, die ich mal gemacht habe früher, die gibt's gar nicht mehr. Also so meine Filme waren immer so 30 Millionen, 40 Millionen mhm. Budget, die gibt's gar nicht mehr. Jetzt gibt's nur noch
ganz groß,
weiß ich nicht, 200, 300 mhm. Millionen oder 500.000 oder mhm. so. Ne? Wo sie dich fragen, ob du noch Geld mitbringen könntest zum Drehen. Und ich weiß es nicht. Ich habe den letzten deutschen Film, den ich gemacht habe, das ist auch schon eine Weile her, das war der Ballon mit dem Bully Herbig und mhm. das war mega und den Film finde ich auch ganz toll nebenbei. Mhm. Das war besser als die normalen amerikanischen oder geilen amerikanischen Produktionen, weil da war noch so Herzlichkeit dabei und mhm. der Fisch stinkt aber auch immer vom Kopf und das hat mit dem Bully zu tun, mit dem mhm. Bully Herbig. Das ist so ein toller Allround-Künstler sozusagen. Schauspieler, Regisseur, die Bücher und dann das Herz noch dazu. Und das war so, da gab es nicht einen am Set, der sich nicht gefreut hat, dass er mit dem Bully arbeiten darf. Ne? So, und das meine ich. Ne? Große amerikanische Produktion, das ist so durchhierarchiert. Aber das Ergebnis ist halt gut, wenn es gut ist. Ne? Also der Kern ist, dass die deutschen Produktionen auf Deutsch drehen und da ist der Zuschauerkreis halt sehr begrenzt, der deutschsprachige. Mhm. Und deswegen ist auch das Budget begrenzt. Das ist der einzige Unterschied. Und tickelt dann alles so runter von da auf alles andere. Mhm.
Du sagst eben der Ballon, das ist ja ein interessanter Film, vor allen Dingen, wenn man auf deine Biografie schaut. Magst du kurz erzählen, um was es da geht und was du da spielst und was für dich die Herausforderung war oder warum du diese Rolle gut spielen konntest?
Na, das war ein Film über diese berühmte Ballonflucht in den 70er, glaube ich. 70er, ja. Mhm. Wo so eine Familie in so einem Dorf an der Grenze diesen Ballon gebaut hat und sich dann aus Westzeitschriften so an den Bildern orientiert hat, wie man so einen Ballon bauen könnte. Man kann ja nicht nachfragen, wie baue ich jetzt einen Ballon.
Googeln darf man es auch nicht.
Und da habe ich den Stasi-Typen gespielt, der die jagt. Und diese Typen kannte ich ja vom Riechen. Aus meiner Zeit, vor denen hatte ich ja ich war ein bisschen paranoid, dass ich so verfolgt und ausgeschnüffelt werde. Deshalb habe ich es auch wahrscheinlich geschafft, weil ich bin halt so bulletproof da in den Westen marschiert. Aber so einen habe ich da gespielt und das waren halt auch keine Idioten und das war uns wichtig. Das war ganz, ganz toll. Ich finde den Film auch richtig, richtig gut. Ich finde, der hat nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er verdient hätte. Mhm. Und vor allen Dingen wurde er auch nicht von den Deutschen nominiert für Auslands-Oscar und so Zeugs. Mhm. Das fand ich beschämend eigentlich. Kommt noch dazu, dass so ein bayerischer Komiker, der Bully, so einen genauen Film macht. Und ich kenne mich ja ein bisschen aus mit dem Metier. Also am Set da hat es richtig gerochen wie Osten und wie Stasi. Wenn ich nach Hause kam, dann war ich richtig erleichtert, dass ich nicht wieder dort war. Also das war, was war denn die Frage überhaupt?
über den Film und warum das so besonders war.
Ja, für dich, also für mich war das natürlich, also ich bin ja quasi sozusagen Experte. Also das war so ein Beispiel für ganz, ganz toll und richtig genau. Dann gab es halt so Filme wie Das Leben der Anderen oder es gibt dann immer so ein paar Filme, Im Westen nichts Neues, fand ich großartig. Das sind dann auch immer richtige Kraftakte für diese Leute, das so hinzustemmen, weil das wird nicht genug gefördert, da gibt's nicht genug Hilfestellung, deswegen ist es auch so selten. Das sind Sachen, die mit einem unbedingten Willen und einer Leidenschaft halt so dahin geführt werden. Und das ist das, was fehlt ein bisschen. Das ist vielleicht die Antwort auf deine Frage, ich weiß es nicht.
Du hast immer von der Leidenschaft gesprochen, die du hast, das ist Fotografie. Wie ist das gekommen? Gelernt hast du das auch nicht?
Nee, habe ich auch nicht. Ich weiß es nicht, wie das gekommen ist. Ist mir hinterher aufgefallen, eigentlich schon immer fotografiert hatte, aber nie das Handwerkszeug, also eine richtige Kamera sozusagen. Und die ersten Fotos, die jetzt auch geprintet und gerahmt, die es von mir gibt, die ersten, bei mir kommt immer alles zu mir irgendwie im Leben. Die sind passiert, da weiß ich noch, da war ich in Malaysia mit dem Roland Suso Richter, dem Regisseur, ein Film, der hieß Das Dschungelkind. Und da waren wir 2-3 Monate, waren wir im Dschungel, also richtig weit weg vom Schuss. Und zwischendurch konnte man mal, aber das war eine Tagesreise, mal in die Zivilisation. Das habe ich 2 oder 3 Mal gemacht, während der 3 Monate. Nach Kuala Lumpur, einmal war das Formel-1-Rennen da habe ich den Michael Schumacher kennengelernt, das war so seine letzte, das war großartig. Und beim letzten Mal habe ich mir eine Kamera da geholt, weil da gab es so viel, wo ich dachte, das würde ich gerne fotografieren. Also richtig fotografieren. Da habe ich mir eine Canon geholt, keine Dolle, aber jedenfalls so. Und dann habe ich die letzte Woche, habe ich da am Set alles fotografiert und da habe ich heute noch eigentlich eine ganze Ausstellung zusammen, wo ich jetzt so auf meine eigene Qualität achte und gucke, hat das eine Aussage, ist das interessant, ist das sexy, ist das, ich habe alles fotografiert und da ging das dann los. Und dann seitdem habe ich halt immer so an Filmsets fotografiert und dann habe ich irgendwann mal mit Radcliffe, Harry Potter, erzählt mir mal, Daniel Radcliffe, und da habe ich auch viel fotografiert und der Kameramann hat auch fotografiert. Ich mochte den, ich komme immer gut klar mit Kameramännern. Und den habe ich gefragt, habe gesagt, sag mal, das ist so, ich komme hier nicht klar mit meinen Einstellungen in der Kamera. Und er sagte, na gut, luck mit der Kamera, we fighting the light hier. So, du brauchst eine andere Kamera. Und dann bin ich zurückgefahren und dann über Freunde hat mich der Till Brönner, der ja auch fotografiert sehr gut, hat mich vorgestellt, Leica, hat mich mit Leica zusammengetan, mit dem Steffen Keil, der mir sehr viel hilft inzwischen. Und die haben mir mal eine Kamera auf den Schoß gelegt. Und damit bin ich dann nach Korea gefahren, weil da habe ich ein halbes Jahr gedreht, Taxi Driver, und da habe ich auch alles fotografiert mit der. Das war damals die erste Q. Und dann bin ich zurückgekommen und dann wollte ich eine richtige Kamera. Also die Q ist so eine, die ist eine richtige, aber die, automatisch und so. Deswegen funktioniert sie am Set ziemlich gut. Ich fotografiere immer noch mit der Q am Set alles, weil sie ganz still ist und du kannst auch aus der Hüfte was fotografieren. Ne? Also manchmal fotografiere ich schon, wenn die Klappe gefallen ist, noch ganz schnell was und dann sage ich, halt mal und dann spiele ich ja. So, und das sind aber die besten Fotos, weil die so von innen kommen. Also so ein Foto kann keiner von außen fotografieren. Dann wollte ich auch, kein Abstauber sein und habe gesagt, okay, ich kaufe mir jetzt mal eine richtig amtliche Kamera. Und dann haben die mir ein paar zum Testen gegeben und das war, als ich mit dem Bulli gedreht habe, den Ballon. Und da habe ich die probiert. Die ist auch so sexy, das ist die sexyste Kamera der Welt, das ist die EM, da ist alles halt, die verzeiht keine Fehler. Da musst du alles einstellen und...
Ja, das ist was für Profis.
Ja, und das ist übrigens, das war die Lieblingskamera vom Helmut Newton auch. Und dann habe ich gesagt, verzeiht keine Fehler, ja, das ist die dann, die nehme ich. Jedenfalls, so fing das an und ich fotografiere einfach nur, was ich sehe.
Du hast ja sehr viel über Technik geredet, das ist auch wichtig für gute Fotos.
Ich habe keine Ahnung von Technik.
Ja, aber du arbeitest ja mit so dem besten Material, was es gibt. Was aber erstaunlich ist, Du hast wirklich ein unfassbar gutes Timing für den richtigen Moment. Also ein echtes Naturtalent. Also,
und da steht ja aber die Technik im Weg, weil du kannst es ja, wenn du dann anfängst einzustellen und rumzufummeln, dann ist der Moment vorbei. Wenn du einleuchtest, bekommst du diesen Moment nie.
Genau. Mhm. Ja. Wie machst du das?
Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich Leute fotografiere, ein Porträt dauert bei mir nie länger als eine Minute. Mhm. Ich habe immer einen Deal mit allen, die ich fotografiere, und ich fotografiere inzwischen alle, von Tom Hanks über Sean Penn, über Heidi Klum, über alle. Und die lassen mich auch alle, weil ich bin ehrlich dabei. Also ich sag, es dauert nie länger als eine Minute, weil ich kenne es ja selbst, wenn ich fotografiert werde, wenn die da rumfummeln, na irgendwann hast du keine Lust mehr.
Ja.
So, dann habe ich mir auch alle Fotos angeguckt, so von früher, von mir, alles furchtbar, mal dieses Rumgepose. Ich sage immer, no posing, no posing. Und ich versuche immer, ich sehe eigentlich immer, in der Minute drücke ich, kommt drauf an, 10 bis 20 Mal drauf. Mhm. Und garantiert sind immer 5 dabei. Mhm. Immer. Aber das sind meistens auch die dazwischen, wo keiner aufpasst, weißt du, wo eine Geschichte ist auf einmal.
Genau.
Wo ich die Geschichte sehe. Und mein Deal mit allen ist, was ich dann aussuche, das zeige ich dir. Und wenn du es nicht gut findest, wenn du es nicht magst, und es ist völlig egal warum, dann geht's in Müll.
Mhm.
Und es wird auch nicht dann diskutiert, so, aber guck doch mal und wie toll und so, so magst du nicht, weil ein Vogel auf der Leitung sitzt im Hintergrund und du hast Vögel oder was weiß ich. Müll. Ist mir aber noch nie passiert bei irgendjemandem, dass mir was nicht freigegeben wurde. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis.
Mhm.
Oder ist kein Geheimnis. Ich fotografiere nur, was ich interessant finde.
Mhm.
Mir ist nur eins wichtig. Ich mache das für mich. Ich mache das für niemanden anderen. Ich mache das, was ich sehen will, was ich interessant finde. Und dann funktioniert es auch für andere.
Ja, wir machen eine gemeinsame Ausstellung im September hier bei uns im Sleek Art Space. Wir freuen uns wahnsinnig drauf. Wir haben die Bilder noch nicht ausgesucht. Das steht noch bevor. Die Kuratorin triffst du, glaube ich,
Sonntag.
Sonntag, genau.
Heute,
die Sendung läuft, dann seid ihr im Archiv und in deiner wunderbaren Wohnung. Aber gibt es ein Bild, ein sehr persönliches Bild, wo du sagst, Mensch, Christian, das muss eigentlich dabei sein?
Ja, es gibt ein paar.
Magst du schon sagen, was das ist?
Naja, das jetzt hier zu beschreiben, ist Quatsch.
Ja, das ist also schwierig.
Ja, das gibt ein paar, wirst du schon sehen.
Okay.
Ja.
Also alle sind eingeladen, ab September sich das bei uns anzugucken. Das läuft dann auch noch bis Ende November. Das wird sehr, 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 sehr gut, weil Thomas, das ist wirklich ein unfassbares Gefühl für den richtigen Moment. Und diese eine Minute ist ehrlicherweise gut, weil da kann keiner posen. Da kann keiner was vorspielen, da läuft die Uhr runter und da kriegt man ein ehrliches Bild. Und das ist das, was auch deine Bilder irgendwie auszeichnet. Wir sind ja hier bei Sunshine Live, da geht es um Musik, elektronische Musik. Wo und wann hat dich elektronische Musik eigentlich das erste Mal so richtig gepackt?
Oh, da kenne ich mich nicht aus.
Musik?
Na, Musik kenne ich mich aus, aber elektronische nicht. Ich bin ja ein Kind der 70er. Also 70er ist meine Musik. Elektronische Musik damals war Tangerine Dream.
Ja, zum Beispiel.
Ne?
Ja, ja,
so,
genau.
Das ist, was ich zu elektronischer Musik zu sagen habe. Mhm. Ansonsten bin ich richtig so oldschool. Also die alten, aber die richtig alten. Genesis mit Peter Gabriel damals, die Pink Floyd damals, die Stones damals, Beatles, Bowie. Das ist meine Musik. Und heute, also jetzt so, ist es halt Damien Rice.
Du bist ja hier in Berlin. Warst du nie in den Clubs?
Natürlich war ich in den Clubs, aber nicht mehr jetzt. Mhm. Dazu bin ich so, ich bin zu faul, ich gehe nicht mehr in Clubs. Das ist mir
ja, aber Berlin so in Anfang der 90er
Jahre. Ja, logisch war ich da immer im Kraftwerk und im Tresor und im E-Werk. Ja, klar.
Guck mal, jetzt kommen wir doch. Aber hat dir das nicht gefallen?
Na, aber dieses Dumm, deswegen bin ich da nicht hingegangen. Ich bin da hingegangen und habe Mädchen abgeschleppt.
Na, okay.
Oder mit Mädchen da hingegangen.
Okay,
aber. Weil es lustig war. Aber ich bin da nicht wegen der Musik hingegangen.
Aber hat der Beat dir nicht was gegeben irgendwie?
Übrigens, weißt du, was mir aufgefallen ist? So Clubs, ne? Wer wegen Musik irgendwo hingeht, das sind die Mädchen, das sind die Frauen, das sind die Damen. Mhm. Die gehen wegen Musik irgendwo hin. Die Typen, Nicht so viel. Mir ist immer aufgefallen, dass die immer danach geredet haben von der Musik. Das ist mir nie aufgefallen. Mhm. Und also wirklich sehr, sehr, sehr verstärkt. Aber deswegen, das ist nicht meine Musik. Aber ich mache für einen Rolling Stone seit, weiß ich nicht, 6 Jahren mindestens, immer die letzte Seite.
Ja.
Und da wurde ich eingeladen. Das ist so eine Fotokolumne von mir. Mhm. Und da kann ich machen, was ich will. Und ich, die Idee war, dass ich jeder Monatsausgabe ein Foto schicke und dazu was schreibe. Was schreiben war ein Problem für mich, weil ich habe gesagt, ich kommentiere nicht meine eigenen Fotos. Aber dann haben wir uns geeinigt, dass ich Lyrics, also die Texte, Songs, die ich mag, und ich nehme nur Songs, die ich mag, dass ich da Stücke rausnehme und die dazu schreibe. Das ist sozusagen... Und da sind wir jetzt wieder bei Geschichten. Jedes Foto, was ich da abliefere, hat eine Geschichte. Mhm. Dann suche ich nach einem Song. Inzwischen ist es so, dass ich Songs habe, die ich machen will und dass ich dazu dann ein Foto nehme. Die Songs, die Lyrics haben eine Geschichte. Die Kombination zwischen meinem Foto und diesen Songtexten macht wieder eine neue Geschichte. Also da kommen 3 Geschichten zusammen und da siehst du mal wieder, also worum es mir geht, um Geschichten. Und dadurch ist es auch interessant, ne? Mhm. Und da kenne ich mich richtig gut aus, so mit Klassikern und mit Geschichten. Also ich hatte jetzt zum Beispiel beim letzten Time in the Bottle. Mhm. Ne? Das ist, weiß ich nicht, 69 oder 71 oder so. Und die sind immer ein bisschen baff. Die sagen, wo kennst du, woher kommen die ganzen Songs? Und ich habe, wenn ich ein Foto sehe oder wenn ich einen Song höre, habe ich weißer Verse, den Gegenpart im Kopf. Manchmal gucke ich auf ein Foto oder so, wenn ich meine Fotos durchgehe, denke mir, das ist der Song. Oder ich höre einen Song und denke, das ist das Foto. Na, aber die haben nicht immer, also das sind auch gegenläufige Aussagen dann. Ne? Mhm. Und aber wiederum, es geht immer um Geschichten, finde ich.
Mhm. Und machst du das, fotografierst du dafür immer neu oder suchst du auch alte Sachen aus, die du gemacht hast?
Ich versuche immer was Neues zu machen, aber ich fotografiere jetzt nicht dafür. Mhm. Ich fotografiere ja ständig immer irgendwas. Letzten Monat ist bei uns, wir haben ganz viele Kolibris im Haus, ringsrum bei uns, in meinem Haus in Los Angeles. Und da kam der Gärtner früh mit so einem Küken, das aus dem Nest gefallen war. Und dann haben wir das hochgepäppelt halt. Das geht auch rasant, wie schnell die dann wachsen. Und das war nach einer Woche ist das dann weggeflogen. Ne? So. Mhm. Wir haben so ein kleines Nest in so einer Schuhbox, haben es auf die Leiter hochgestellt morgens. Und dann kam die Mutter, hat es gefüttert, weil die gucken so 2-3 Tage nach den Küken. Und nachts haben wir es reingenommen. Und dann früh wieder raus und am letzten Tag, ich hatte das Gefühl schon, ich habe das gespürt, dass jetzt ist so weiter, habe ich das, hat die Briten in die Hand genommen, ne, und dann habe ich ein Foto davon gemacht und 3 Stunden später war ich irgendwo essen und dann rufte mich an und sagte, Birdie left. Und dann habe ich das genommen für Rolling Stone, ne, und habe dann dazu Time in the Bottle.
Ah, okay.
Und so kommen Sachen zustande, im besten Fall. Mhm. Und wenn es da halt nichts gibt, dann nehme ich halt ein Foto, die ich schon im Hinterkopf habe, Songs und Fotos und so. Also das geht ganz schnell und das macht mir auch richtig Spaß. Auch das mache ich für mich.
Was ist die nächste große Geschichte, die von dir kommt im Kino?
Also 4 Filme müssten rauskommen noch jetzt. Ich habe 4 Filme gemacht, die noch nicht raus sind. Mhm. Das eine heißt Eyes in the Trees. Das ist so ein Remake, aber auf heute von Island of Dr. Moreau. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Die Insel ist Dr. Moreau. Anthony Hopkins spielt ihn da und da bin ich der Captain. Mhm. Mal wieder. Meine Kinder haben mal zu mir gesagt, die haben mal ins Internet geguckt, haben gesagt, Dad, weißt du, was im Internet steht? Da steht, the German actor known for playing Nazis, Captains or Nazi-Captains. Dann dieses Lost Vampires. Mhm. Dann gibt es einen Film, der heißt Samo Lives. Das ist ein Film über Basquiat. Mhm. Jean-Michel Basquiat. Und das ist in der Kunst meine Zeit, wo ich so gerne dabei gewesen wäre. Andy Warhol, The Factory und so.
Der 80er Jahre in New York.
Mhm. Und da habe ich den Bruno Bischofberger gespielt, der Galerist, der größte Kunstkenner unserer Zeit wahrscheinlich. Leider gestorben vor zwei Monaten. Ich hatte das Glück, noch mit ihn interviewen zu dürfen. Ich habe den Kontakt dann hergestellt und habe mit ihm viel FaceTime gemacht und habe gesagt, Bruno, ich rede so viel und so lange mit dir, wie du mich lässt, und ich würde dir gern so nah kommen, wie du mich lässt, weil mir das ein Bedürfnis ist, das richtig zu machen, was du, weißt du, so. Und ich in dem Schnabel-Film, das ein toller Film war damals, da hat Dennis Hopper den Bischofberger gespielt, und ich weiß, dass der Bruno das kacke fand. Und da habe ich aber auch mit denen einen Deal gemacht, sofort, als ich den Regisseur, das ist der Julius Ohner, dass ich am Set 100% Access habe, alles zu fotografieren, weil darum ging es mir eigentlich bei dem Film. Das kannst du dir nicht vorstellen, ich habe Wall-Fotos, Basquiat-Fotos, ich bin befreundet mit dem Cousin von Basquiat. Ich habe dem die Fotos gezeigt. Er hat gesagt, das ist Andy. Ne? Habe ich gesagt, nee, das ist der Anthony Starr, der den Wall. Sagt er, nein, das ist Andy. Also deswegen habe ich das eigentlich gemacht. Das ist immer so. Manche Filme mache ich schon fast, weil ich so scharf bin auf die Fotos, weißt du. Der kommt irgendwann. Den haben wir gedreht letztes Jahr. Und dann gibt's noch einen mit einem meiner Lieblingsregisseure, das ist Tony Gilroy. Und der hat einen Film gemacht, der heißt Behemoth. Und der mit Pedro Pascal spielt die Hauptrolle. Und da habe ich auch tolle Fotos, ne? Auch eine Minute. Da spiele ich so einen crazy Komponisten. Der kommt dieses Jahr auch noch raus.
Wow, also du bist ein true Storyteller, Wahnsinn, der zuzuhören macht unfassbar viel Spaß, da die Geschichten zu hören. Und das Gleiche gilt auch für deine Fotografie. Das sind wirklich verzaubernde Fotos, die du hast, die wir hoffentlich hier in einer großen Breite zeigen werden. Lieber Thomas, vielen Dank. Tolles Gespräch. Und ich freue mich wahnsinnig auf die Ausstellungseröffnung bei uns.
Ich auch. Vielen Dank.
Vielen Dank.